Da ist jetzt nicht das Warten auf das Ende der Adventskonferenz gemeint. Warten auf das Kommen Jesu. Der zweite Advent ist der Sonntag, der seit langem die Ankunft Jesu am Ende der Zeit zum Thema hat. Es ist teilweise ein sehnsüchtiger Ton, der das Warten auf das Kommen Jesu prägt, so wie in dem Lied, das wir gerade gesungen haben. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ, wo Schloss und Riegel davor sind. Das ist das neue Wochenlied für den zweiten Advent. Zuvor war es ein anderes Lied. Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der euer Bruder worden ist, das ist der Lieber Jesu Christ. Ein anderer Ton, stärker freudig. Ich denke, dass beides dazu gehört. Die Sehnsucht, das ungeduldige Warten, aber auch die Vorfreude. Heute richtet sich unser Blick auf die Wiederkunft Jesu genauer, auf die Zeit davor. Wir hören auf einen Text, der bis 2018 zu den offiziellen Predigtexten für den zweiten Advent gehört hat. Zu denen gehört er immer noch, aber er ist unter die Rubrik sonstige Texte gerutscht. Wahrscheinlich werden Sie in Zukunft nicht mehr so viel Predigten darüber hören. Wir hören deshalb Matthäus 24, 1 bis 14 als Adventsbotschaft für uns und unsere Zeit. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Danach werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, wie sollen wir mit solchen Worten umgehen? Das klingt zunächst nicht ermutigend und nicht tröstlich und schon gar nicht adventlich. Das sind die prächtigen Bauten des Tempels in Jerusalem. Sie scheinen für die Ewigkeit gebaut zu sein. Es ist schon eine Zumutung, wenn Jesus da sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Keine ermutigende Perspektive. Es geht aber nicht um die Freude am Zerstören. Es geht um die Frage, worauf verlässt du dich? Worauf setzt du deine Hoffnung? Da gibt es vieles, was prächtig und stabil aussieht, was glänzt und was Sicherheit verheißt, was aber nicht von Dauer sein wird. Worauf verlässt du dich? Auf dein Bankkonto und auf deine Versicherungen? Auf deine Grundstücke und deine Häuser? Fragen, die Menschen in unsicheren Zeiten wie den unseren vermehrt stellen. Es geht nicht darum, vernünftige Vorsorge schlecht zu machen. Es geht um die Frage, worauf ich meine Hoffnung setze, worauf ich mein Leben baue. Bei Gott heißt es nicht, auf diese Steine können Sie bauen. Dabei ist der Tempel nicht irgendein Gebäude, sondern der Ort der Gegenwart Gottes. Gestern bei Psalm 24 haben wir es gehört. Gott hatte seinem Volk verheißen, hier an diesem Ort bin ich für euch da, da könnt ihr mich finden. Wenn jetzt Jesus davon redet, dass der Tempel zerstört werden wird, dann heißt das, das ist das Ende der Geschichte Gottes mit den Menschen. Vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Das Ende menschlicher Geschichte überhaupt. Kein Wunder, dass die Jünger nach den Zeichen für das Ende der Welt, für die Wiederkunft Jesu fragen. Und mit diesen Zeichen werden wir uns nun etwas ausführlicher beschäftigen. Zunächst zu den Vorstellungen zur Endzeit. Es soll Leute geben, deren Lieblingsthema in der Bibel die Endzeit ist. Sie versuchen aus Bibelworten wie diesen, da wird dann noch ein Mix aus Offenbarung, Daniel und Hesekiel gemacht, einen Endzeitfahrplan zusammenzustellen. Das kann bis dahin gehen, dass sie ganz fixiert sind auf das, was als nächstes geschehen müsste. Als ich jung war, war es das Nächste, Russland wird Israel überfallen. Da ist jetzt 40 Jahre nichts passiert, glücklicherweise nicht. Jetzt hat Russland tatsächlich ein Land überfallen, aber nicht Israel, sondern die Ukraine. Steht nichts davon in der Bibel. Menschen, die so auf diese Ereignisse fixiert sind, dass sie nicht mehr fragen, wo kann ich meinem Nächsten helfen? Menschen, die keine Zeichen der Hoffnung aufrichten, sondern fixiert sind auf die Frage, welche Katastrophe als Nächstes kommen muss, damit das Ende der Welt näher rückt. Zunächst etwas zum Schmunzeln dazu. In der Bibel ist von einer Entrückung der Glaubenden die Rede. Viele Christen warten darauf. Wie sollen wir uns das vorstellen? Es könnte ja ein Problem geben. Was ist mit den Haustieren, mit den Katzen und Hunden, mit den Hamstern, Vögeln und Goldfischen, wenn Herrchen und Frauchen plötzlich weg sind? Wer kümmert sich dann um die Haustiere? Es ist ja nicht damit zu rechnen, dass die Haustiere bei der Entrückung mit dabei sein werden. Dafür gibt es eine Lösung, zumindest in Großbritannien und den USA. Sie heißt Post-Rapture Pet Care, auf Deutsch Haustierversorgung nach der Entrückung. Für einen Betrag von 70 englischen Pfund bietet eine Versicherung an, im Ernstfall Sorge für die zurückgebliebenen Tiere zu übernehmen. Der Betrag muss natürlich sofort bezahlt werden. Die Firma in England wirbt damit, dass alle ihre Mitarbeiter Atheisten sind und daher bei der Entrückung nicht dabei sein werden. Sie können sich deshalb um die zurückgebliebenen Tiere der entrückten Christen kümmern. Die Firma schreibt, dass wir Atheisten sind, bedeutet noch lange nicht, dass wir keine Tierliebhaber sind. Also wenn Sie da auch, in Deutschland gibt es das Angebot leider noch nicht. Ein Beispiel, wie Christen mit der Endzeit umgehen oder auch Geschäftemacherei damit betrieben wird. Wieder andere fragen, wer der Antichrist ist. Ich erinnere mich noch an meine Jugend. Da sind mir auch solche Bücher in die Hände geraten. Viele waren überzeugt, der Antichrist, das ist das wiedervereinigte Europa. Erst später merkte ich, dass diese Bücher alle in den USA geschrieben waren. Wer ist der Antichrist? Andere wiesen damals auf die kommunistischen Staaten, wieder andere auf den Islam. Irgendwann fielen mir diese Widersprüche auf und mir wurde klar, dass das nicht der angemessene Umgang mit der Heiligen Schrift sein kann. Jesus will uns mit seinen Worten nicht zu Zuschauern von Katastrophen machen. Die Berufung von Christen ist es nicht, gebannt auf die Katastrophen dieser Welt zu schauen. Thomas Mayer, Direktor der Missionsschule unter Weissach, erzählt, wie ihm einer, der Jesus mit höchstem Ernst nachfolgt, sagte, wir können als Christen nicht für den Frieden in der Welt beten. Jesus sagt doch klipp und klar voraus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Wenn wir angesichts dieser Vorhersage Jesu für den Frieden beten, dann würden wir ja gegen Gottes Willen beten. Wo liegt das Problem? Kann ich daraus schließen, dass Kriege Gottes Wille sind? Jesus will uns nicht Informationen über die Endzeit geben, damit wir mehr wissen als andere. Es geht um die Herausforderungen, die den Jüngern Jesu auf ihrem Weg des Wartens begegnen werden. Herausforderungen, die bis heute so geblieben sind. Nach all diesen Beispielen, wie wir nicht mit Fragen der Endzeit umgehen sollen, wird es Zeit, dass wir zur positiven Seite kommen. Worum geht es in der Endzeitverkündigung Jesu? Wenn wir die Texte ansehen und gründlich auslegen, dann finden wir hier eine Verschmelzung alter Prophetien zu einer neuen Endzeitrede. Auch diese Worte von Jesus sind voll von Anspielungen und Zitaten aus dem Alten Testament. Die Aussageabsicht ist aber nicht die, einen Endzeitfahrplan zu bieten. Der Akzent ist vielmehr der, Gott lässt in seiner Treue sein in der Endzeit bedrängtes Volk nicht im Stich, sondern befreit und errettet es. Es ist die Geschichte großer Bedrängnis in scheinbar aussichtsloser Situation, die durch das wunderbare Kommen und Eingreifen Gottes herrlich gewendet wird. Hoffnung machen wollen diese Texte. Es ist nicht für Christen geschrieben, die in ihren bequemen Sesseln gebannt auf Katastrophen schauen, sondern für Menschen, die selbst in Bedrängnis sind. Denen wird gesagt, das muss so kommen. Diese Welt ist nicht der Herrschaft Gottes entglitten. Gott ist nach wie vor der, der im Regiment sitzt. Durch alle diese Katastrophen hindurch wird Gott sein Ziel erreichen. Die Zeichen, die Jesus nennt, sind der Anfang der Wehen. Sie stellen gerade keinen unmittelbaren Beweis für das bevorstehende Ende dar. Sie sind vielmehr Erinnerungen für die Gemeinde, dass das Reich Gottes auf dem Weg ist. Anfang der Wehen, Erinnerungen. Seht zu, dass euch niemand in die Irre führt. Wer durchhält bis zum Ende, wird gerettet werden. Das sind Kernaussagen hier. Es geht um Wachsamkeit. Jesus will, dass seine Leute sich nicht abkapseln und zurückziehen, sondern aufmerksam die Welt um sich wahrnehmen und beobachten, auf die Zeichen der Zeit achten. Die Appelle zur Aufmerksamkeit, zum Sehen, zum Wachen dürfen nicht als Ermutigung zu spekulativen Endzeitberechnungen verstanden werden. Sie sind vielmehr Motivation für ein Leben in der Nachfolge Jesu. Gerade weil eine exakte Berechnung des Endes nicht möglich und auch nicht gewollt ist, kommt alles auf die ständige Wachsamkeit an. Ein berechenbarer Termin würde ja eben die Wachsamkeit konterkarieren. Wenn wir den Termin berechnen könnten, dann können wir sagen, okay, dauert noch ein Weilchen, leg mich noch mal schlafen. Wenn wir den Termin nicht wissen, müssen wir ständig wachsam sein. Es geht dabei nicht um einen naiven Optimismus. Die Welt entwickelt sich immer mehr zum Besseren. Die Menschheit macht Fortschritte. Ein solcher Optimismus ist immer wieder dabei, sich unter uns zu verbreiten, bis dann wieder ein Gegenschlag kommt. Der Krieg in der Ukraine war ein solcher Gegenschlag. Er stellte so vieles so sehr in Frage, dass der Bundeskanzler von einer Zeitenwende sprach. Aber war es wirklich eine Zeitenwende? War es nicht so, dass das, was die Menschheit immer schon kennt und erleidet, wieder einmal in spürbare Nähe gerückt ist? Kriege und Gewalt sind nichts Neues. Sie begründen keine Zeitenwende. Eine Zeitenwende wäre das Ende aller Kriege und aller Gewalt. Ja, wir brauchen einen biblischen Realismus, der die Situation nicht schönredet. Aber angesagt ist auch kein Pessimismus, der denkt, wir können ohnehin nichts machen. Es muss ja so geschehen. Christen sind nicht dazu berufen, Weltuntergangsstimmung zu verbreiten, sondern auf den Herrn zu warten. Nicht den Verwesungsgeruch einer ihrem Ende entgegen den Welt sollen wir verströmen, sondern den Duft von Hoffnung und Zuversicht, die Vorfreude auf Gottes neue Welt. Seid wachsam, prüft, was ihr hört, bleibt dran am Glauben, lasst euch nicht ablenken von Dingen, die wichtiger zu sein scheinen. Habt das Ziel vor Augen. Die Hoffnung, die Vorfreude steht im Vordergrund, nicht die Furcht vor den Wehen. Und doch das Wissen, es wird keine allmähliche Entwicklung zum Guten sein. Unsere Welt wird nicht immer ein klein wenig besser werden, bis irgendwann alles gut ist. Und trotzdem dürfen wir uns über alle Verbesserungen freuen, dürfen uns freuen, ja, wo Medikamente gefunden werden, um neue Krankheiten zu bekämpfen, dürfen uns freuen, wo Frieden geschlossen wird, wo Bewahrung der Schöpfung gelingt. Aber in alledem das sehnsüchtige Hoffen und Warten, dass Jesus wiederkommt. Seht auf und erhebt eure Häupter. Kopf hoch, Jesus kommt. Das ist uns Christen aufgetragen. Was immer kommen mag, es spricht nicht gegen, sondern für das Kommen Jesu. Je dunkler die Nacht dieser Welt wird, umso näher ist die Morgendämmerung des neuen Tages. Heute Morgen, Römer 13, da ging es darum. Jesus sagt, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Es sind Wehen, notwendige Geburtsschmerzen der neuen Welt. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der Wochenspruch für den zweiten Advent aus Lukas 21, Vers 28 beschreibt unnachahmlich die Haltung, die adventliche Haltung, die im Blick auf die Wiederkunft Jesu angemessen ist. Kopf hoch, Jesus kommt. In diesen Worten von Jesus geht es genau genommen noch gar nicht um die Endzeit. Jesus sagt, aber es ist noch nicht das Ende. Und wenig später spricht Jesus vom Anfang der Wehen. Das ist hier im Matthäusevangelium ein Bild, das hilfreich und tröstlich im Umgang mit Fragen der Endzeit ist. Das Bild der Wehen. Die Vorfreude auf ein Kind ist etwas Schönes. Viele von uns haben das selbst erlebt. Aber auf eines freut sich niemand, die schwangere Frau schon gar nicht, auf die Wehen, auf die Schmerzen, die mit der Geburt verbunden sind. Auf die Wehen freut man sich nicht, und doch sind sie nötig. Die Wehen zeigen an, dass die Geburt nahe ist. Es sind heftige Schmerzen, aber sie gehen vorüber. Die Wehen gehören dazu. Wer ein Kind möchte, nimmt sie in Kauf. Die Vorfreude auf das neue Leben ist größer als die Angst vor den Wehen. Jesus signalisiert damit, diese Leiden sind keine sinnlose Quälerei. Wie bei einer Geburt wird Gott durch sie neues Leben schenken. Es sind Geburtsschmerzen einer neuen Welt. Die Wehen gehen vorüber, sie sind nur eine Durchgangsstation. Und wie das bei den Wehen ist, sie können eine Zeit lang nachlassen und dann wiederkommen. Die Wehen vor dem Ende, die Jesus hier nennt, prägen das Leben der Christen durch die Jahrhunderte hindurch. Sie kommen immer wieder. Und wenn ich den Vergleich mit den Wehen an dieser Stelle weiterführe, dann ist das ein wichtiger Akzent. Was Jesus hier beschreibt, sind nicht einmalige Ereignisse, die kurz vor dem Ende einmal vorkommen. Es sind Wehen. Ereignisse, die immer wiederkehren, die an Intensität zunehmen wie die Wehen. Kennzeichen einer in Geburtswehen liegenden Welt. Ein Beispiel für solche immer wiederkehrenden Wehen ist die Frage nach dem Antichristen. Wörtlich heißt es, nach dem, der sich an die Stelle des Messias, des Christus setzt. Die ersten Christen sahen darin, wen wundert's, den römischen Kaiser. Martin Luther dachte an den Papst. Unsere Vorfahren im frühen 19. Jahrhundert hielten Napoleon für den Antichristen. Gut 100 Jahre später war es Adolf Hitler. Wer ist nun wirklich der Antichrist? Vom Bild der Wehen aus können wir sagen, ja, das kommt immer wieder. Das sind Strukturen einer zu Ende gehenden Welt, typische Ereignisse, die mehrfach wiederkehren können. In allen diesen genannten können wir antichristliche Züge erkennen. Es geht nicht um die Frage, welche Person der Antichrist ist. Es geht um eine Struktur, um Wehen, die immer wieder kommen. Darum geht es Jesus, diese Wehen zu beschreiben. Die Strukturen einer dem Ende entgegengehenden Welt. Schmerzhafte Erfahrungen, Leiden, die in Abständen wiederkehren und kein Ende zu nehmen scheinen. Aber die nicht einfach sinnlos sind. Die Vorfreude auf die Geburt ist es, die das Leben der Christen prägen soll. Geburtswehen. Wo Schmerzen da sind, ist die Frage, was für Schmerzen? Sind es Todesschmerzen, Todesgeschrei oder eben Geburtsschmerzen. Und da gilt es, die Zeichen der Zeit wahrzunehmen. Geburtsschmerzen sind es. Sie werden ein Ende haben. Es lohnt sich, durchzuhalten. Die Vorfreude auf das Kommende ist größer. Durchhalten. Einen Film über das Ende der Welt kann man sich vom gemütlichen Sessel aus anschauen. Davon gibt es genügend. Sie heißen Apokalypse Now oder Harmageddon oder wie immer. Katastrophenszenarien locken immer wieder Menschen in die Kinos und an den Bildschirm. Als Christen aber sind wir nicht Zuschauer in den Nöten dieser Welt. Wir stecken mittendrin. Wir sind selbst davon betroffen. Betroffen und gefährdet. Deshalb diese Worte Jesu, auch für uns. Jesus ruft zur Wachsamkeit. Er will unseren Blick schärfen, damit wir nicht orientierungslos sind, damit wir weder die Hände in den Schoß legen, noch den Kopf hängen lassen. Dazu nennt Jesus die Dinge beim Namen. Ich greife einiges heraus. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Menschen werden in die Irre geleitet. Sie glauben falschen Heilsversprechungen. Zu spät merken sie, dass sie Rattenfängern nachgelaufen sind. Ganze Völker werden in die Irre geführt. Und selbst die Gemeinde Jesu ist nicht gegen falsche Heilslehren immun. Die Geschichte der Kirche ist voll davon. Deshalb ist die Beschäftigung mit der Kirchengeschichte nicht nur ein Stöbern in der Vergangenheit, sondern für unsere Gegenwart wichtig. Wie können wir lernen? Von den Fehlern unserer Vorfahren, aber auch von gelungenen Beispielen. Wie können wir von ihnen lernen, wachsam zu sein, alles zu prüfen, ermutigt zu werden von Menschen, die durchgehalten haben, alles am biblischen Wort überprüfen. Manches, was im frommen Mäntelchen erscheint, kann uns vom Weg abbringen. Nach der Verführung nennt Jesus Kriege und Notzeiten, alles das, was die Ruhe und Sicherheit unseres Lebens erschüttert. Derzeit haben viele in unserem Land den Eindruck, die Welt sei aus den Fugen geraten. Da war zuerst die Corona-Krise. Kaum war sie halbwegs überstanden, kam der Krieg in der Ukraine mit allen Folgen. Die Preise steigen, die Energieversorgung ist gefährdet, Menschen sind verunsichert. Und trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass wir hier in Deutschland in Ruhe und in Frieden leben. Verführung und Kriege. Die Älteren unter uns haben das als Kinder noch selbst miterlebt. Die Zeiten des Dritten Reiches und der Zweite Weltkrieg. Da war einer, der sich Führer nannte, aber als Verführer entpuppte. Wir Jüngeren kennen die Schrecken des Krieges nur aus Bildern und Berichten. Jetzt kommen sie wieder täglich auf den Bildschirm. Es geht nicht darum, vorwurfsvoll zu fragen, wie konntet ihr es damals nur so weit kommen lassen und zu denken, wir würden heute keinem Hitler mehr auf den Leim gehen. Wer so denkt, ist gefährdet. Ich bin gefragt, wir sind gefragt. Bin ich heute wachsam? Können und dürfen wir solche Ereignisse mit den Worten Jesu zusammenbringen? Es wäre sicherlich verkehrt, wenn wir denken, jetzt können wir das abhaken und uns dem Nächsten zuwenden. Nein, diese Ereignisse kehren immer wieder. Wie bei den Wehen. Wenn sie auftreten, rückt die Geburt näher. Wenn es so weit sein wird, wissen wir nicht. Wenn Jesus wiederkommen wird, wissen wir nicht. Aber er ruft uns zu, haltet die Augen offen, seid wachsam. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig, wirklich, der wird gerettet werden. Versteht das nicht zuerst als Forderung, versteht es als Ermutigung. Es lohnt sich, durchzuhalten. Es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Allen, die am Zustand dieser Welt leiden, sagt Jesus, das muss so kommen, erschreckt nicht. Habt keine Angst, ich trage euch durch. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus redet von Leiden. Das sind auf der einen Seite Leiden, die alle Menschen betreffen. Krankheiten und anderes. Und dann nennt Jesus besondere Leiden derer, die an ihn glauben. Weil sie ihm treu bleiben, werden sie von anderen gehasst und verfolgt. Christen werden als Fremdkörper in der Gesellschaft betrachtet. Sie passen nicht dazu. Das war der Glaubensweg der ersten Jünger. das zieht sich durch die Jahrhunderte bis in unsere Zeit. Und die Experten sagen uns, noch in keiner Zeit wurden so viele Christen verfolgt wie in der Gegenwart. Da ist der Islamische Staat, da ist die Unterdrückung von Christen in Nordkorea, die Bedrohung in vielen islamischen Ländern und andersweitig. Jährlich veröffentlicht ein Missionswerk einen Index der Christenverfolgung. Welche Länder sind besonders stark betroffen? Hilflos und erschüttert stehen wir da. In einer solchen Situation gilt die Zusage Jesu: Auch wenn eure Kraft klein ist, ich trage euch durch. Wer beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Dass Verfolgungen von außen kommen, ist schrecklich. Aber fast unerträglich ist das, was sich unter den Christen abspielt, innerhalb der christlichen Gemeinde. Viele werden abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Unter den Christen selbst, wo eigentlich die Liebe herrschen sollte, da herrscht ein Hauen und Stechen. Das ist die große Gefahr, wenn Druck von außen kommt. Die einen sagen zu den anderen, ihr macht euch mit eurer Abgrenzung nur unnötig das Leben schwer. Die anderen werfen ihnen vor, ihr passt euch zu sehr an. Uneinheit entsteht, gerade in Verfolgungszeiten. Jesus sagt das nicht, damit wir voller Furcht warten, wann kommt das, sondern er will sagen, passt auf, dass es nicht so weit kommt. Die Gesetzlosigkeit wird zunehmen, die Liebe erkalten. Es geht bis ins Zentrum christlicher Existenz. Dennoch Grund zur Zuversicht. Wer aber durchhält bis zum Ende, der wird errettet werden. Wo Menschen untreu sind, bleibt Gott treu. Um durchzuhalten, brauchen Jesu Jünger vor allem zwei Dinge. Die Gewissheit, dass er kommen wird, das feste Vertrauen auf seine Zusagen. Und dann das andere, die Kraft zum Warten und Leiden. Das Festhalten an der Hoffnung inmitten aller Bedrängnis. Im Aufsehen auf Jesus erhalten wir diese Kraft. Im Hören auf ihn und sein Wort bekommen wir einen klaren Blick. Durchhalten bedeutet nicht nur ein passives Erdulden oder ängstliches Verstecken. Trotz aller Verfolgung und Unterdrückung wird das Zeugnis der Jünger Jesu nicht zum Schweigen gebracht werden. Jesus sagt, das Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Auch das hier ein wichtiges Signal. Während die Boten Not und Drangsal erleiden, wird die Nachricht vom Anbruch der Herrschaft Jesu weiterlaufen. Unter allen Völkern wird sie sich ausbreiten, in allen Erdteilen. Die Kirche Jesu Christi wächst, allen Hindernissen zum Trotz. Wir dürfen hier nicht nur auf unser Land blicken. In Korea, in China hat die Zahl der Christen in den letzten Jahrzehnten zugenommen. In vielen Ländern Afrikas, Asien und Lateinamerikas blühen Gemeinden. In mehreren Ländern, darunter auch bei uns, ist eine erstaunliche Offenheit unter Iranern zu finden, die zum Glauben finden und sich taufen lassen. Das Evangelium wird zum Zeugnis allen Völkern verkündigt werden. Das ist hier nicht als Bedingung formuliert, als könne Jesus erst dann wiederkommen, wenn der letzte Völkerstamm das Evangelium gehört hat. Es ist nicht so, dass Gott im Himmel steht und dann abhakt, ja, da hat jetzt auch wieder ein Stamm gehört. Jetzt fällt nur noch der, wenn der noch was hört, dann kann Jesus wiederkommen. Das wäre die falsche Vorstellung. Und angesichts der modernen Kommunikationsmittel ist das eine Frage, die wir ohnehin gar nicht mehr klären können. Wo das Internet ist, haben Menschen Zugang zu vielen Dingen, die in die Irre führen, aber eben auch zum Evangelium. Ich verstehe das deshalb nicht als Aufgabe, die irgendwann erfüllt ist. Und dann können die Christen sagen, Aufgabe erfüllt, jetzt warten wir vollends. Es ist gerade anders. Es wird keine Zeit vor Jesu Kommen geben, in der die Zeit der Verkündigung nicht mehr nötig oder möglich sein wird. Das will Jesus damit sagen. Es wird keine Zeit vor Jesu Kommen geben, in der die Aufgabe der Verkündigung nicht mehr nötig oder möglich sein wird. Zeugen für das Evangelium. Zeugen vom Reich und damit Boten der Gerechtigkeit und des Friedens, die braucht diese Welt bis zuletzt. Christen haben nicht den Auftrag, die Ängste anderer zu schüren. Wir sind dazu berufen, den Duft der Hoffnung zu verbreiten. Mitten in dieser dunklen Welt verbreitet Jesus sein Licht durch Menschen wie dich und mich. Die Welt braucht das Evangelium bis zuletzt. Mission wird nicht überflüssig werden, bis Jesus kommt. Das ist der zentrale Auftrag hier. Ich will mit euch nun einen Blick zurückwerfen. Nachdem ich gerade ein Loblied auf die Kirchengeschichte gesungen habe, kommt nun eine kleine Kostprobe. Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts waren eine spannende Zeit. Viele hatten damals den Eindruck, dass diese Welt ihrem Ende entgegengehen würde. In Napoleon sahen viele den Antichristen. 1816 war das Jahr ohne Sommer. Die Ernte fiel aus, die Menschen hungerten. Heute wissen wir, dass der Ausbruch eines Vulkans in Indonesien weltweit die Atmosphäre verdunkelte. Dazu kam, dass der Schwabenvater Johann Albrecht Bengel die Wiederkunft Jesu für das Jahr 1836 berechnet hatte. Viele aus Württemberg und anderen Gegenden wanderten aus. Die einen gingen nach Westen in die USA, weil sie hofften, dort ihren Glauben frei und ohne staatliche Einschränkung leben zu können. Andere reisten in den Osten nach Russland. Manche hofften, im Osten dem wiederkommenden Christus näher zu sein. Der soll ja aus dem Osten kommen. Aber in Württemberg gab es auch viele, die zum Glauben fanden. Wir reden heute von einer Erweckung. Die Glaubenden nahmen die Ereignisse wahr. Sie bezogen sie auf die Worte Jesu und fragten sich, wie sollen wir uns dazu verhalten? Ich möchte euch zwei unterschiedliche Einstellungen anhand von kurzen Briefauszügen vorstellen. Das erste, der Möttlinger Pfarrer Christian Gottlob Barth schrieb 1831, das Gericht muss über die Erde kommen und die Seinen, die er kennt, werden nur insofern verschont, als ihnen auch das zum Heil dienen muss und ihre Seelen nicht verloren gehen dürfen. Wir müssen uns in dieser Zeit aufs Schlimmste gefasst machen. Der neue Papst Gregor möchte wohl der Letzte sein und deutet vielleicht durch seinen Namen schon auf das kurze Wiederaufleben des Papsttums, ehe der Antichrist auftritt. Soweit Barth. Seine Sicht ist klar, die Zeit wird immer drängender. Alle müssen sich auf das Schlimmste gefasst machen. Entwicklungen im Papsttum sind für Barth ein wichtiger Gradmesser. Papsttum und Antichrist hängen eng zusammen. Seine Perspektive, wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen. Einen ganz anderen Akzent setzt der Winnender Stadtpfarrer Friedrich Jakob Philipp Heim. Er schreibt ebenfalls im Jahr 1831, es wird mir unter den Bewegungen der neuesten Zeit die Beschaffenheit des nun sichtbar näherrückenden Reichs Christi auf Erden und besonders das immer deutlicher, dass die seit mehreren Jahren entstandenen christlichen Anstalten Neubrüche der künftigen erneuerten Kirche sind, die stehen bleiben werden, wenn rundumher alle längst bestandenen Einrichtungen aufgelöst werden. Dass wir also getrost, aber nur nicht anders als nach des Herrn Willen, an jenen Anstalten fortbauen dürfen. Da ist auch einer, der aufmerksam die Zeichen der Zeit beobachtet. Auch einer, der darin Anzeichen für das Näherrücken des Reiches Christi sieht. Aber sein Blick geht nicht auf Katastrophen. Sein Blick geht auf die diakonischen Einrichtungen, die Werke der Liebe. Deutlich stärker als Barth hat er Hoffnung. Nicht nur eine Hoffnung für die ferne Zukunft, sondern eine Hoffnung für die Gegenwart. Seine Perspektive ist anders. Er erwartet Neubrüche der künftigen erneuerten Kirche. Erneuerung der Kirche ist seine Hoffnung und Erwartung. Anzeichen darin sieht er in den diakonischen Anstalten. Heim selbst hatte 1823 in Winnenden die Paulinenpflege gegründet. Er sieht den Auftrag, das Evangelium muss verkündigt werden. Er sieht die Aufgabe darin, an dieser Erneuerung mitzuwirken. Und so war das die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur eine Zeit gespannter Endzeiterwartungen, es war auch eine Zeit, in der viele Werke der Mission, etwa die Basler Mission, der Diakonie, der Jugendarbeit und anderes entstanden. Das, was wir heute im Rückblick die Erweckungsbewegung nennen. Christen sind aufgewacht, Reich Gottes war ihr Thema. Daran richteten sie sich aus. Es bestimmte aber nicht nur ihre Zukunft, sondern auch und vor allem ihre Gegenwart. Zwei unterschiedliche Haltungen. Der Vollständigkeit halber muss ich ergänzen, dass auch der erste, Christian Gottlob Barth, an diakonischen Projekten beteiligt war. Die Unterschiede bleiben. Der eine blickt vor allem auf die Zeichen des Endes. Der andere sieht, wo etwas Neues aufbricht, sieht Zeichen für die Erneuerung der Kirche und konzentriert sich auf den Auftrag. Zwei Haltungen, die wir bis heute finden. Bisher ging es in Matthäus 24, 1 bis 14 um den Anfang der Wehen, um Kennzeichen, die zu unserer alten, vergehenden Welt gehören, Geburtswehen der neuen Welt. Das Kapitel 24 im Matthäus-Evangelium geht noch weiter. Da ist von Ereignissen und Konflikten die Rede, die dem Ende vorangehen. Ich übergehe das und gehe direkt zum zentralen Geschehen, das Kommen des Menschensohns. Hier in den Versen 29 bis 31. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Was ist das Besondere an diesen Versen? Es ist eine Collage, eine Zusammenstellung von prophetischen Worten aus dem Alten Testament. Da ist fast nichts, was direkt von Jesus ist. Ein paar Kleinigkeiten. Es beginnt mit Worten aus dem Jesaja-Buch, aus Jesaja 13 und Jesaja 34. Hier einige Kostproben daraus. Jesaja 13, 9. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Jesaja 34, 8. Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Das heißt, es muss den Hörern und Lesern der Worte Jesu klar gewesen sein. Hier geht es um Gottes Strafgericht an den Heiden. Und dann das Erlöschen der Gestirne. Die Erde wird finster, vollkommene Nacht. Ein äußeres Abbild des inneren Zustandes der Herzen. Martin Hengel schreibt dazu, durch ihre Verdunkelung bringen die Himmelslichter negativ ihr Mitleiden gegenüber der völligen Herrschaft der Sünde zum Ausdruck, die die Menschheit ergriffen hat. Die Verfinsterung der Gestirne, der vornehmsten sichtbaren Geschöpfe Gottes, die das äußere Leben der Menschen einteilen und anleiten, ist Zeichen dafür, dass die Schöpfung in Gefahr ist, in die Finsternis des Urchaos von 1. Mose 1 zurückzufallen. Wo die Sünde ihre Macht entfaltet, da betrifft das die Menschen und die gesamte Schöpfung. Die Schöpfung versinkt wieder im Chaos. Die von Gott geschaffene gute Ordnung bricht zusammen. Das Zeichen, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Dann ist von einem Zeichen des Menschensohns die Rede. Nur hier im Matthäusevangelium. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, was gemeint ist. Ist es das Zeichen, dass der Menschensohn selbst ist? Ist das vielleicht sogar das Kreuz? Das könnte zur Wehklage aller Stämme nach Sacharja 12 passen. Doch dann kommt das Entscheidende. Auf dem Höhepunkt der Krise, die die ganze sichtbare Schöpfung ergriffen hat, mitten in völliger Finsternis, erscheint für alle Menschen sichtbar der Menschensohn im Anschluss an Daniel 7, 13 auf den Wolken des Himmels. Dieser mit den Wolken des Himmels kommende Menschensohn wird zum Weltenrichter eingesetzt, intronisiert. Im Unterschied zu den Jesaja-Stellen liegt der Akzent in Daniel 7 bei Jesus jedoch nicht auf dem Gericht, sondern auf seinem Herrschaftsantritt. Alle Reiche und Herrschaften der Erde werden ihm untertan sein. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Sein Reich hat kein Ende. So schon in Daniel 7. Diese Erscheinung des Menschensohns geschieht in göttlichem Lichtglanz. Die Nacht der Welt wird plötzlich erleuchtet. Der Menschensohn wird begleitet von einem Engelheer, das er aussendet, um alle Erwählten von einem Ende der Erde bis zum anderen zu sammeln. Auch hier im Hintergrund alttestamentliche Aussagen von der endzeitlichen Sammlung des zerstreuten Gottesvolkes. Und dann an der spannendsten Stelle bricht die Schilderung der Endereignisse plötzlich ab. Wie geht es weiter? Wie geschieht die Sammlung der Auserwählten? Wann kommt das Gericht? Was kommt danach? Wir erfahren nichts darüber. Der Text bricht ab. Stattdessen ein ganz anderer Akzent. Mahnung zur Wachsamkeit. Und zwar gleich mehrfach. Alles, was danach in Matthäus 24 bis zum Ende von Kapitel 25 kommt, Mahnung zur Wachsamkeit. Das ist der Hauptakzent. Es beginnt mit dem Gleichnis vom Feigenbaum, an dessen Blättern ablesbar ist, wann der Sommer kommt. So gilt es, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Dann das Gleichnis vom treuen und schlechten Sklaven. Es geht nicht darum, den Zeitpunkt zu errechnen, wann der Herr wiederkommt, sondern wachsam zu sein. Genau derselbe Akzent dann in den drei großen Gleichnissen in Matthäus 25. Die klugen und die törichten Jungfrauen, die auf das Hochzeitsfest und das Kommen des Bräutigams warten. Sie wissen ja nicht, wann er kommt. Dann die drei Sklaven, denen ihr Herr Talente anvertraut. Zentner, Kapital, mit dem sie wirtschaften sollen. Zwei sind fleißig, tüchtig und erfolgreich. Sie wuchern mit ihren Pfunden. Der dritte hingegen vergräbt sein Talent. Er wird nach dem Wiederkommen des Herrn heftig getadelt. Und schließlich das große Gleichnis vom Weltgericht durch den Menschensohn mit dem Spitzensatz: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich will jetzt hier nicht auf die Einzelheiten der Auslegung eingehen. Der Hauptakzent ist bei allen derselbe. Es geht darum, wachsam zu leben, hier auf der Erde dem Auftrag treu zu bleiben, hier auf der Erde bereit für das Kommen Jesu zu sein. Alle drei Gleichnisse verbindet die Aussage, das Kommen Jesu wird überraschend sein. Es lässt sich nicht berechnen. Die Botschaft ist, fixiert euch nicht auf einen Endzeitfahrplan. Versucht nicht, dies und jenes zu berechnen. Die Wiederkunft Jesu könnt ihr ohnehin nicht berechnen. Lebt vielmehr so, dass er jederzeit wiederkommen kann. Bleibt eurem Auftrag treu. Lebt im Advent. Um das zu verdeutlichen, will ich als Abschluss eine kleine Geschichte erzählen, die sich ebenfalls im 19. Jahrhundert in den USA zugetragen haben soll. Ob es wirklich passiert ist, weiß ich nicht. Die Geschichte ist jedenfalls gut. Es war in einer Provinzstadt. Der Rat einer Stadt tagte und hatte allerhand zu besprechen und zu diskutieren. Es ging heiß her. Plötzlich wurde alles ruhig. Die Menschen waren erschrocken. Was war geschehen? Eine Sonnenfinsternis brach an. Niemand hatte davon gewusst, niemand hatte damit gerechnet. Einige dachten an Weltuntergang. In der allgemeinen Aufregung, im allgemeinen Gewirr, trat der Bürgermeister an das Rednerpult, schwang die Glocke und sprach: Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind alle erschrocken und wissen nicht, was passiert ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Ende ist da und Jesus ist wiedergekommen. Oder das Ganze wird eine natürliche Erklärung finden. Wenn es eine natürliche Erklärung finden wird, besteht kein Grund zur Aufregung. Und wenn tatsächlich Jesus wiedergekommen ist, dann will er uns bei der Arbeit finden. In beiden Fällen ist es daher das Beste, mit der Sitzung fortzufahren. Jesus will uns bei der Arbeit finden. Die Beratung wurde fortgesetzt. Wenn Jesus wiederkommt, will er uns bei der Arbeit finden. Es ist Adventszeit, Zeit des Wartens. Nicht nur auf das Weihnachtsfest, sondern auch auf das Kommen Jesu. Das ist uns aufgetragen. Was immer kommen mag, es spricht nicht gegen, sondern für das Kommen Jesu. Jesus sagt: Seht zu und erschreckt nicht. Am Ende steht nicht der Untergang, sondern der kommende Herr. Was ihr erlebt, sind Wehen. Was ihr erlebt, ist die Morgendämmerung des neuen Tages. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt, so der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann. Er ruft uns schon heute zu: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.